Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren und immer bereiten Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel.
Wie geht's dir?
Gut, wir haben heute Schnappzahl zu feiern.
44, ja.
Ja, das ist 4 mal 11.
Ja, oder 11 mal 4. Ja, sehr schön. Heute ist ganz ungewohnt, wir nehmen heute an einem Montag auf. Wir haben auch am Montag die Folge, also heute die Folge rausgehauen. Das ist noch alles ein ganz neuer Vibe. Ja,
ja, das war total stressig, noch Sonntagabend schnell Shownotes zu schreiben.
Ja, und du warst diesmal vor mir mit den Shownotes. Normalerweise bin ich ja immer vorher, weil ich montags normalerweise auch den Podcast schneide oder dienstags und dann
genau, da brauche ich 2 Tage, bis ich die Shownotes. Ja, aber irgendwie, wir hatten ja am Samstag besprochen, dass wir noch, bevor wir diese Folge aufnehmen, die 43 raushauen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt die Shownotes am Montag schreiben soll, das wird nichts.
Ja.
Da habe ich gesagt, okay, dann mach ich das vorher fertig.
Genau, denn wir haben uns ja getroffen. Da war ja wieder.
Oh ja, so mit in Farbe und in 3D.
Genau, sind groß spazieren gegangen. Axel hat seine Kinderwagen-Schiebefähigkeiten demonstriert und ja, seid hier schön mit uns durchs Grüne gelaufen.
Genau. Und ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich einen Axel auch vermieten kann zum Kinderbetreuer.
Ja, ich habe eigentlich eher einen anderen, aber ja, Kinderbetreuung kann er auf jeden Fall. Genau.
Ja. Ja, jeder hat seine Qualitäten.
Ja, genau. Und ja. Aber
ja,
es war wieder
Axel
schön.
War auch, ja, war wunderbar. Und Axel war auch sehr begeistert, dass ihr einen Angelsee habt.
Ja, waren das jetzt alles Angelseen oder nur der eine? Ich wusste gar nicht, dass Apps
das
dafür
weiß
gibt.
Ich nicht, aber also zumindest hat er, wo wir vorbeigefahren sind, sofort seine App aufgemacht und hat gesagt, oh, hier kann man angeln. Zack, wurde markiert.
Okay, also das war, hier sind ein paar Seen, ne? Also wir sind ja, ich glaube 3 habt ihr gesehen hier. Und die sind ja auch alle in, sagen wir, in unmittelbarer Nähe fußläufig gut erreichbar. Und mir kann sein, dass man, wobei doch, an dem einen See habe ich schon öfters Leute angeln gesehen, aber wenn man da
also
kein Hobby
so
hat, ne, dann ist das so, ich nehme das nicht so aktiv wahr.
Ja, ich nehme es auch nur aktiv wahr, weil ich da aufgrund von Axel darauf konditioniert worden bin.
Ja. Ja.
Aber ihr habt da auf jeden Fall solche Podeste gehabt und das sah so aus, ob man daraus von angeln kann.
Ja, er darf auch jederzeit vorbeikommen. Wir freuen uns dann auf den ausgenommenen Fisch.
Ja.
Ja, das hat Samstag schon dran gescheitert, ja.
Ja, aber sag mal so, stimmt, den müsste man einmal ausnehmen. Aber es kommt auf die Fischsorte an, ne? Wenn da so kleine Fische sind, die kann man auch so einfach komplett essen.
Ja.
Ja, gut.
Aber keine Ahnung, Thema. Ich esse gerne Fisch, aber angeln oder so, nee.
Keine Sorge, ich bin auch nur Konsument von den Fischen. Also, Angeln ist jetzt auch nicht so mein Ding.
Wäre spannend, sonst wenn wir das irgendwann bei Sandra lernt kochen zwischendrin wahrnehmen, wenn dann auf einmal so Saison ist und du auf einmal nur noch Fischgerichte raushaust. Ne? Im Winter Nudeln,
ja,
im Sommer Fische.
Obwohl Axel ja das schon sehr spannend fand, dass sie ja auch schon auf den Trichter gekommen seid. Dass die Sandra nur Nudeln kocht.
Die Statistik, ne? Also man muss sich hier das ja nur mal.
Ja, Statistik lügt ja nicht, ne? Alles gut. Alles gut.
Ja.
Also ich hab's ja auch nicht, ich hab's ja nicht bewusst verschwiegen, dass ich nur Nudeln koche.
Ja, inzwischen
ja,
wird ja immer mehr.
Einfach.
Es wird ja immer mehr, ne?
Ja, sag mal so, dass Dr. Oetker vegetarische Kochbuch, das dank dir auch wieder aus dem Schrank rausgeholt worden.
Aus dem Giftschrank, das hätte ich gar nicht gedacht, weil die Sachen, die ich daraus hatte, das müssen wir auf jeden Fall nochmal verlinken, das Kochbuch, die waren alle lecker. Also auch wenn es vegetarisch ist.
Ja, vielleicht habe ich einfach die falschen Gerichte daraus gekocht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich habe, glaube ich, 2, 3 Gerichte und hatte irgendwann Axel mir irgendwann gesteckt, boah, Sandra, nimm mal ein anderes Kochbuch.
Seite 100, aber das findet ihr ja auch jetzt auf unserer Webseite, denn es ist wirklich beim Schneiden des Podcasts heute gewesen, dass ich dann zu meiner Zukunft ich quasi gesprochen hatte damals und gesagt habe, ja, und da werde ich mich riesig freuen, wenn ich das schneide.
Und du hast dich gefreut.
Da habe ich Razzul Patuff gesagt, habe das Schneiden pausiert, mir Kaffee geholt und das Rezept abgeschrieben. Und ja, das ist jetzt auch auf der Webseite.
Genau. Naja, und wir haben festgestellt, wir haben dasselbe Kochbuch und das bei mir wurde es wieder aus dem Schrank rausgeholt.
Ich bin sehr gespannt. Die Sandra lernt Kochen-Kategorie, sie wird kein Ende finden.
Ja, und noch vegetarisch, ne?
Ja, es wird
Naja.
immer spezialisierter und irgendwann machen wir dann mal so eine Asia-Jahr oder sowas, wo du dann nur so. Oder so ein Indien-Jahr, weißt du? Aber du musst dann alle Pasten auch selber mischen, nachdem ich erfahren habe, dass der Axel das ja am liebsten mag.
Ja, ach, oh Mann, da, ja, ja. Das verspreche ich dir nicht. Nur weil der Axel das gerne tut, heißt doch lange nicht, dass die Sandra das gerne tut.
Aber beeindruckend. Also er hat
Habe ich eigentlich
erzählt,
schon
ja.
erwähnt, dass ich, habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich nicht gerne koche?
Nein, das merkt man gar nicht. Du sprichst doch im Podcast jede Woche und alle 2 Wochen
Genau.
drüber.
Genau, so sieht's aus. Naja.
Ich höre dich schon. Ja, und wenn man das Curry macht, dann müsst ihr halt zwar diese 20 Gewürze dabei haben, aber das lässt sich perfekt in der Büroküche kochen. Ja, so ein
Genau,
Mörser hat
genau.
man eigentlich immer da rumstehen, ne? Und
Das Problem ist, wir haben sogar einen Mörser zu Hause. Ich weiß nämlich, dass ich eine Zeit lang immer Axel zum Geburtstag und zu Weihnachten irgendwelche Küchengeräte geschenkt habe,
und jetzt
weil er so
kommt
gerne
alles
kocht.
zurück.
Ja, alles kommt zurück. Naja.
Genau. Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Und erstmal wollten wir uns bedanken, denn wir haben tatsächlich positives Feedback auf die neue Audioqualität oder die Änderung, die wir gemacht haben, bekommen. Oder wir haben nur Positives gehört. Ja, da wollten wir Danke sagen. Es freut uns. Solltet ihr jetzt sagen, wie positiv? Das sehe ich aber anders. Ne? Discord, Mastodon. Könnt ihr uns überall gerne kontaktieren.
Genau. Und mich hat sich auch gefreut, dass meine Investition sich jetzt ausgezahlt hat, dass ich jetzt noch schöner klinge.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich Logopädie zweimal die Woche gehe. Ich hätte einfach mal nur vernünftiges Audio-Setup mir kaufen sollen.
Ja, das könntest du mal mit deinem Logopäden besprechen, was man da
Genau.
dazu sagt. Ja, natürlich, das hätten sie sich sparen können, ne? Also einfach mal das gute Headset.
Genau. Nein, aber heute hatte ich auch Logopädie gehabt und sie ist sehr zufrieden mit mir. Ich kann sogar dynamisch laut und leise reden.
Okay.
Ja, du lernst Sachen, die willst du eigentlich nicht wissen. Ja. Anyway, aber trotzdem, vielen Dank fürs gute, für schöne Feedback. Freuen wir uns und ja. Und heute habe ich es auch mit dem Audio-Setup auf Anhieb hingekriegt.
Ja, ich war total begeistert. Sofort habe ich deine Stimme gehört. Total ungewohnt. Ich dachte, ich könnte noch eine Stunde was trinken oder so, aber war sofort
Nein.
da.
Ja, ich bin halt lernfähig.
Ja, das ist schon mal gut. Wir sind auch lernfähig, denn wir haben ein bisschen festgestellt, dass wir Twitter immer mehr vernachlässigen. Also heute vor der Folge war dann so, oh, ich habe vergessen zu twittern. Ja, ich habe gesehen, dass du das vergessen hast. Ich habe mir aufgeschrieben, ich will twittern. Und wir haben gesagt, wir werden jetzt erstmal Twitter ein wenig weiter vernachlässigen. Das heißt, wir werden das, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr aktiv bespielen. Und eher so passiv wahrnehmen, würde ich sagen. Ne? Also wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, ist Mastodon das Richtige. Twitter ist so ein bisschen.
Also ich werde es noch beobachten, aber ja. Also warum wir das jetzt so mehr Richtung Eis bewegen wollen, ist, dass wir festgestellt haben, dass auf unsere Tweets zu den Folgen da überhaupt kein Feedback kommt. Und deswegen haben wir den Eindruck, dass das halt nicht konsumiert wird.
Genau. Also ihr könnt das super schnell ändern. Einfach mal. Ready for Review, aber ist auch nicht schlimm, wenn es eingestampft wird, weil das spart uns Arbeit und wir wollen uns da lieber so auf die Kanäle, wo wir auch ein bisschen mit Feedback und Interaktion haben, konzentrieren.
Genau. Also bye-bye, Twitter.
Genau.
Fürs Erste.
Und ich weiß nicht, ob jetzt eine Premiere kommt, weil wir kommen jetzt zum Family IT Support und ich weiß nicht, ob schon mal genauso viele Themen im Family IT Support waren wie in den Hausmitteilungen.
Das weiß ich auch nicht.
Aber vielleicht auch nur, weil wir weniger Hausmitteilungen hatten. Aber los geht's bei dir mit Gaming-Maus und Windows.
Genau. Axel hat ja Windows, wie ihr wisst, und ich habe bei dem Ehevertrag halt nicht aufgepasst und da wurde Windows Support mit eingekauft.
So, jetzt hat sich einiges geändert. Wahrscheinlich klinge ich anders und hier ist ein kleiner Schnitt im Podcast gewesen. Denn irgendwie hat sich gerade während der Aufnahme mein Headset verabschiedet.
Das heißt, während ich den Kopf bewegt habe, hat Sandra sich plötzlich doppelt gehört. Alles komisch gewesen. Und das einzige Headset, was ich jetzt hier gerade noch greifbar hatte, mit dem wir aufnehmen können, sind meine AirPods gewesen. Das heißt, ich hoffe, wir können aus der Audioqualität noch ein bisschen was rausholen, aber es ist wohl ein Ticken schlechter. Ich schaue mal, was ich in den nächsten 2 Wochen daran ändern kann. Ja. Sandra, du bist doch da, ja?
Ich bin auch da.
Die freut sich jetzt, boah, jetzt bin ich die Allerbeste, was Audiosignal angeht.
Genau. Uneinholbar. Für diese Folge zumindest.
Ja, gut, ich mache einfach dein Audiosignal kaputt, spiel da drin rum und so, dass das ganz grausam klingt, damit es fair ist.
Ja, alles gut. Kannst machen. Ist in Ordnung.
Nein, würde ich niemals tun, aber wie gesagt,
Nein.
was habe ich noch nie? Ich habe jetzt immer.
Alles,
Hallo?
ja, natürlich. Alles
Ja,
gut.
also.
Ja.
Unfassbar.
Jetzt lass dich doch nicht so triggern.
Mobbing am Podcast, ja.
Genau.
Anyway, also wie gesagt, wenn jetzt die Qualität ein bisschen schlechter ist, bitten wir das zu entschuldigen und mal gucken, was wir da tun können. Ob ich den. Ja, mal schauen, was wir da machen. Das wird dann später entschieden. Ihr seid da live dabei. Wir waren auf jeden Fall beim Family IT Support und da fangen wir jetzt auch wieder an. Und ja, Sandra, du wolltest was erzählen, nämlich du hast beim Ehevertrag nicht aufgepasst.
Genau, und zwar beim Ehevertrag wurde reingeschrieben, ich muss da Windows-Support machen, weil mein lieber Gatte halt nicht von seinem Windows ablassen möchte. Und der kam letztes Mal mit einem Problem und ich war echt schon genervt, weil das ist so, ja, was kann ich jetzt dafür, dass seine Maus ab und zu mal nicht erkannt wird und du einfach neu stöpseln müsst? Mich stört das halt nicht, da musst du halt stöpseln, aber beim Zocken stört das da wohl schon. Und es wurde schon gedroht, dass er mit seinem Laptop zum Computerladen um die Ecke geht, damit das repariert wird. Und das konnte ich doch nicht so stehen lassen in meiner IT-Ehre und habe mich der Sache mal angenommen. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe dann nur irgendwann gesagt, vielleicht ist auch die Hardware einfach kaputt und habe ihm meine Gaming-Maus gegeben. Und siehe da, und habe seine Maus mal benutzt, aber unter Linux lief alles wunderbar. Und meine Logitech-Maus lief auch bei Windows dann auf einmal tadellos und hatte diese Aussetzer nicht gehabt. Und dann hat sich ja woraus gesagt, ja, schmeiß mal alle Treiber darunter und seitdem funktioniert das. Also anscheinend scheinen diese Treiber, Windows-Treiber für Maus, damit halt die fancy Tasten halt belegt werden, dazu führen, dass dann Windows die Gaming-Maus rausschmeißt. Ja, um welche Gaming-Maus geht das? Er hat eine von SteelSeries und die haben wohl extra fancy Windows-Treiber mit eigener UI und kannst so fancy Sachen machen. Ja, und das führt dazu, dass dann halt die Maus ab und zu mal dann rausgekickt wird.
Okay, Thema Maus, da könnte ich übrigens Hörerfeedback gebrauchen, denn ich habe momentan folgendes Problem. Wenn ich zocke, nervt das momentan meine Frau, weil ich zu viel klicke und das zu laut ist. Und ich habe eine Logitech MX3 eigentlich zum Zocken be bisher benutzt. Bis jetzt war das auch kein Problem. Aber jetzt ist es eins. Wenn ihr eine Gaming-Maus, ach, ich brauche nicht mal eine Gaming-Maus, eine Maus, mit der jemand spielen kann, die sehr leise klickt, also ganz leise ist und die ihr empfehlen könnt, da wäre ich für jeden Hinweis mir dankbar.
Ich habe mir extra jetzt eine Gaming-Maus, wo die extra laut klickt, geholt.
Und warum braucht man eine laut klickende Maus?
Ja, weil das halt mechanische Tasten sind.
Ach so, ja, aber vielleicht kann man es ja auch in leise.
Ja, ich weiß, der Trend geht so wieder weg von Mechanik, ne?
Echt?
Jetzt,
Bei
wo
Mäusen
sogar
oder Tasten?
Axel, jetzt, wo Axel mechanische Tastaturen für sich entdeckt hat. Das ist so wie mit Aktien, ne? Wenn das gemeine Volk Aktien für sich entdeckt hat, dann sollte man aus dem Markt rausgehen.
Ich bleibe bei meiner mechanischen Tastatur. Ich finde das gut, wenn alle anderen was anderes machen. Dann kann ich sagen, ich bin Retro.
Ja, nee. Alles
Hier
gut,
wird.
ich bleib auch mal meine Tastatur.
Außerdem, der Klick-Klack-Hack wird sofort unsubscriben, wenn der hier hört, wir wechseln da weg von den Tastaturen.
Ja, aber ich meine, du willst jetzt eine Maus haben, die leise klingt, ja?
Ja, gut, weil, ne, wenn es so ein bisschen stört, habe ich gedacht, vielleicht
Ja,
gibt es ja
alles gut.
irgendwie was. Also die Tastatur, da ist eine mechanische Tastatur dran, die stört nicht, da bin ich geschickt genug.
Du bist geschickt genug. Aber interessant, dass die Maus stört, aber nicht die Tastatur.
Ja, das war das Feedback. Also,
Ja.
ja. Ja, kommen wir zum nächsten Family Tier IT Support Thema, nämlich von mir. Und ich hatte eine lustige Idee. Und zwar, ChatGPT haben wir ganz oft im Podcast erwähnt. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss mal diese unglaublich schlaue AI verwenden und mal fragen, was ich für ein Buch für meine Frau kaufen kann. Und meine Frau liest so eher Krimis, so gerne Agatha Christie und sowas, ne? Und so ein paar andere. Und dann habe ich da eingetrieben, hey ChatGPT, was soll ich denn da nehmen? Und ich habe dann verschiedene Empfehlungen bekommen und habe auch eins davon bestellt. Ich hätte schon skeptisch sein müssen, weil ich habe es nur gebraucht bekommen. Es war gar nicht irgendwo als Neuauflage zu kaufen, aber war okay. Und ich sage mal so, es ist so mittelgut angekommen. Den genauen Titel müsste ich jetzt eigentlich noch mal schnell googeln. Krokodil für Madame Ramotswe. Und das ist irgendwie ein Krimi, der in Afrika spielt. Und da gibt es wohl eine ganze Serie von. Das ist eigentlich auch ganz gut bewertet. Aber bei meiner Frau ist es durchgefallen. Von daher, ja, auch dafür ist ChatGPT vielleicht noch nicht so ausgereift, wie man das gerne hätte. Aber man muss sagen, das Ergebnis, es war jetzt nicht ganz schlecht. Also sie hat gesagt, vom Klappentext hätte sie es auch, wenn sie es gefunden hätte, mal ausprobiert und gelesen, aber hat ihr dann am Ende nicht gefallen.
Ja, okay. Ja, gut, aber Versuch macht klug, ne?
Ja, doch. Also das ist, ja. Aber das ist ja, wir sind ja eher kritisch bis jetzt gegen ChatGPT gewesen. Und, ja, also das war jetzt, wahrscheinlich hätte man besser googeln müssen, wobei das ist auch schwierig nach Büchern zu suchen, wenn du gewisse Vorlieben hast, weil da muss da schon irgendwo ein Artikel sein, wo jemand genau darauf eingeht. Und ich glaube, gerade bei Büchern sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich.
Ja, zumindest oder so ein Foren, wo halt die Leute ihre Lieblingsbücher halt auflisten und dann siehst du daran an dem Profil, ach, derjenige, der das gelesen hat, dem hat auch das gefallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dir dann auch gefällt.
Das stimmt, ja.
Ja. Aber interessant. Wir bleiben gerade
Ja.
am Thema.
Ja, wir bleiben da dran. Wir probieren jetzt alles Mögliche mit Geschenken aus.
Genau.
Ich habe vor dieser Folge eingegeben, wenn ich ein Java-Entwickler bin und lange Programmiererfahrung habe, welche Sprache soll ich als nächstes lernen?
Was ist dabei rausgekommen?
Was rätst, was tippst du?
Wahrscheinlich TypeScript oder JavaScript.
Nee.
Jetzt bin ich mal
Wurde
ein
empfohlen.
Ziel. Was wurde empfohlen?
Kotlin. Und finde ich jetzt
Okay.
gar nicht so einen schlechten Tipp, jetzt ohne über Kotlin herlästern zu
Ja,
wollen, aber es ist ja
gut, ist
schon.
naheliegend, ja.
Ja.
Ja. Ich hätte eigentlich eher Groovy gedacht, aber okay.
Ja, aber Groovy ist
Oder
doch.
Groovy ist
Also ist
wahrscheinlich
Groovy
wieder.
nicht so in der Allgemeinheit wieder so ein bisschen eher auf dem absteigenden Ast?
Ja, es kommt oft an, was du machst, ne? Aber ich hätte jetzt Groovy gedacht, weil der Umstieg von Java auf Groovy halt relativ einfach ist. Also.
Ja, aber ich glaube, die AI sagt einfach, oh, die meisten empfehlen Kotlin, dann empfehle ich das auch.
Ja, gut, natürlich, das ist halt Statistik, ne?
Nach Kotlin kam dann Python, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich auch
Dann kam
nicht.
Go und dann kam Rust.
Ja, okay, Go. Ja, gut. Das Go kann ich noch verstehen. Rust habe ich jetzt so wenig gemacht, um das beurteilen zu können.
Ja.
Ja. Aber tausend Fliegen können sich halt nicht irren, ne?
Das stimmt, ne? Aber jetzt schon mal, ne? Das sage ich schon, hey, ChatGPT, ich brauche für meinen Co-Host beim Podcast eine neue Programmiersprache. Ah, ist jetzt auch nur so halb gut angekommen. Vielleicht sollte ich mal fragen, welches Bildtool soll ich für meinen am besten
Ja, boah,
verwenden?
bitte. Naja,
Ja.
alles gut. Nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Naja, aber ich, Spoiler-Alarm, vielleicht, ist aber so, ich mache ja Kotlin ja auch, aber es ist halt nicht meine Haus- und Hof-Programmiersprache. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja. Nun gut, kommen wir zu Daniels Lieblingskategorie.
Ja, Sandra lernt kochen und heute wird's lecker.
Ja, heute gibt es Tomatensuppe, nachdem zu viele Nudelgerichte bei uns auflauern, habe ich mir gedacht, mache ich mal auf Suppenkasper. Und deswegen gibt es heute Tomatensuppe. Kommt auch aus dem blauen Kochbuch. Ich glaube, Suppen habe ich öfters aus dem blauen Kochbuch. Das heißt jetzt nicht wundern, dass ich das blaue Kochbuch jetzt öfters zitiere. Und ja, Tomatensuppe. Das ist relativ einfach gemacht. Ihr braucht 750 Gramm Tomaten. Die sollten gewaschen und in Viertel geschnitten werden. Statt 57 Gramm Tomaten könnt ihr aber auch eine Dose geschälte Tomaten nehmen, Füllmenge 850 Gramm. Das ist halt die ganz schnelle Variante. Dann eine Zwiebel nehmen, schälen und noch in Würfel schneiden. Dann die Zwiebeln in Fett andünsten, die Tomaten dazugeben und mit Wasser unterrühren, ablöschen. Wasser sollte 125 Milliliter reinkommen. Dann aufkochen und in 10 Minuten in der Nachwärme ein bisschen fertig garen. Dann die Tomaten passieren und mit einer Brühe 250 Milliliter Gemüsebrühe kann man ganz gut zunehmen, wieder in den Kochtopf tun und aufkochen. Dann Mehl mit etwas Wasser verquillen. Mehl wäre heißt hier 40 Gramm. Als Ersatz könnte man auch noch Grieß nehmen, aber ich nehme meistens dafür Mehl. Und einrühren und 10 Minuten danach werden wir auch wieder quellen lassen. Dann mit Zucker, Paprika und Salz abschmecken. Mit Basilikumblätter garnieren und fertig ist die Suppe.
Ja, lecker.
Ja. Und jetzt die große Checkliste. Für, also es ist eine Büroküche kochbar und ich bin der Meinung schon, so viel ja. Braucht man dazu nicht. Ist in der Mittagspause koch- und essbar, auf jeden Fall, und ist auch im Büro essbar, aus meiner Sicht. Und ja. Ich finde, das skaliert ganz gut zwischen nur ich und das ganze Team.
Ja, man kann ja auch schnell noch irgendwie so eine Einlage machen, irgendwie so Croutons oder sowas. Oder man kauft die, geht ja auch im Notfall.
Genau. Also
oder isst ein bisschen Brot dazu. Also dann.
Genau. Was wir gerne dazu essen, ist auch Reis.
Ja, schmeckt sehr gut. Ja.
Also von daher, ja. Das war zweiter Teil der Suppenkategorie.
Genau, und es kommt mir noch ein dritter, glaube ich. Also das letzte Rezept. Es sind nur noch zwei weitere in der Kategorie gerade. Und das letzte sieht wieder wie eine Suppe aus.
Ja, ist ja. Eher ein Eintopf, oder?
Das, ich sehe ja nur das Wort. Also ich okay. Hätte es jetzt auch, also für mich ist aber auch Eintopf, kann man auch Suppe nennen, aber vielleicht.
Ach so, okay, auch, gut.
Mach ich mit
manche Leute rein. Sind ja piggy, was das angeht.
Ja, also das aber ist schon ein Unterschied, aber es ist ja schon, es erinnert aneinander ja.
Genau, ja, ja. Also wie gesagt, wir kommen jetzt in die Suppenkategorie, damit ich meine Statistik bezüglich Nudeln ein bisschen aufpimpen kann.
Genau. Und ich bin echt mal gespannt, wann hier mehr Karten kommen. Ne? Also, was
ja, ich glaube, ich muss einfach mal hier Karten reinpacken, damit ja, du ein bisschen, damit du ruhig schlafen kannst.
Ja, sonst kommen mich hier total kirre die ganze Zeit, weißt du? Jeden Tag, echt? Oh Gott, ist immer noch nichts. Ich bin fünfmal am Tag auf der Seite. Wann kommen hier neue Gerichte? Ja.
Ja.
Ja, war schon kurz davor, deinen Mann anzurufen und zu fragen, hey, habt ihr noch Essen? Geht das alles so? Oder?
Ja, lebst du noch?
Schon verhungert, ne?
Ja. Nee, also der ist wohlgenährt.
Ja, das habe ich jetzt Samstag gesehen, da war der wirkt auch ganz fit. Hat ja auch lecker Kuchen bekommen, ansonsten mit hält er noch.
Ja, der hat auch gleich reingehauen, ne? Hast du gemerkt. Gleich hier zwei, drei Stück Kuchen. Zu Hause gibt's nichts zu essen.
Aber ich habe auch, ist jetzt, natürlich lobe ich den Kuchen von meiner Frau, aber ich fand den wirklich lecker und kann man auch da so, war so ein klassischer Apfelblechkuchen, das geht eigentlich immer.
Ne, also auch von meiner Seite Lob an die Backkünste deiner Frau, der war lecker. Ich habe auch noch mal zwei, dreimal nachgeschlagen. Ja. Kam mir echt gefräßig vor.
Nee, es ist war vollkommen okay. Ja, vollkommen okay.
Puh. Und ihr werdet nicht raten, was ich am Samstag zum Trinken bekommen habe. Das Ready for Review Spezialgetränk.
Ja, aus der Flasche sogar. Paulaner genau. Spezi. Immer noch nicht bezahlt. Ja.
Und ich hätte Glück gehabt, weil Dani extra für mich noch was dagelassen hatte.
Na, ich hab noch genug, aber es ist halt, das ist das Problem, weißt du, wenn du einen Kasten davon stehen hast, dann muss man sehr, willensstark
Ja,
sein, weil das
das
ist,
kenne ich.
ach ja, es ist ja lecker. Ich trinke da aber eigentlich nicht. Ich versuche mich da sehr zurückzuhalten. Also ich habe den Kasten auch schon eine ganze Weile und
Da bist du sehr diszipliniert, sehr löblich.
ja, wobei ich habe auch eine getrunken und dann gab es noch lecker Kaffee aus der Ready for Review Kaffeemaschine.
Das stimmt, genau.
Ihr seht schon, das sind ganze
Ja.
Produktwelten, ne? Jetzt bald auf
Ja. Genau.
shop.readyforreview.dev.
Readyforreview.shop haben wir uns auch schon gesichert.
Genau, Ready for Ramsch hätten wir es auch nennen können, aber das passt nicht so
Aber
genau, weil wir haben jetzt eine andere Kategorie als nächstes.
das ist wohl wahr. Ja, News des Monats, des Tages, wie auch immer. Und zwar beim Scrollen bei Heise online wurde ich darauf hingewiesen, dass der Film King Kong vor 90 Jahren gedreht worden ist. Oder rausgekommen ist.
Das ist krass, ja.
Und das ist irgendwie ein Meilenstein der Filmgeschichte, weil das erste Mal halt so mit einmal vertont, wie ich so verstanden habe. Und dann halt auch mit so halt Animation, also Animation im Sinne von halt, die haben wirklich Maschinen dafür benutzt und halt Puppen dafür gemacht. Fand ich interessant.
Das muss damals eigentlich so voll der Blockbuster gewesen sein, ne?
Ja, denke ich mal auch. Aber der ist auch gut. Also ich habe ihn mal, also schon was länger her, wo ich ihn gesehen habe, aber für einen Schwarz-Weiß-Film fand ich den schon mega.
Ich habe ja noch nicht gesehen, wo kann man den denn gucken?
Ach, ich habe ihn damals, wo habe ich ihn damals gesehen? Ab und zu mal kommt er im Fernsehen noch vorbei. Ich habe ihn nämlich gesehen, wo, da kam ja in die, um die 2000er-Reihe kam ja eine Neuverfilmung. King Kong in Farbe.
Hm.
Und ich glaube, kurz davor hatte ich den noch das Original geguckt.
Okay, ja, muss ich mal Ausschau nachhalten. Also wenn der Film gut ist, dann
Ja,
ja.
und also die Filmmusik fand ich gut und ja, das ist halt. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Also 90 Jahre King Kong und ich kam mir echt alt vor.
Ja gut, ich wäre mir alt vorgekommen, wenn ich im Kino damals bei der Premiere gewesen wäre, aber so.
Nee, das nicht. Also das ist so schlimm ist das nicht, aber für mich ist so King Kong war immer so, okay, das ist so ein Film, der so 30, 40 Jahre alt ist, ne? Aber 90 ist, finde ich, schon eine Hausnummer.
Und das stimmt, ja. Ach krass, jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Naja.
Gut, also ihr wird schon in ein paar Wochen gibt es ein voller Ab bunter Konsum.
Genau, King Kong. Ja. Ja, mal abwarten. Vorher kommen wir aber zu Ramsch aus dem Modem. Und da habe ich ein Follow-up. Denn in der
Genau.
letzten Folge ging es ja um Z. Und das war ein Editor, den habe ich erst gar nicht beachtet, weil ich dachte, ach, von den Atom-Machern wieder so ein HTML-Editor-Gedöns. Und dann habt ihr ja in der Folge live mitbekommen, dass ich auf einmal mir diese Website angeguckt habe und gedacht habe, ach, der könnte doch ganz cool sein. Und dann hatte ich das große Glück, noch von der Sandra den Invite zu bekommen. Hab mir den auch installiert und naja.
Oh.
Also es ist jetzt kein schlechter Editor, aber er liefert mir keine richtigen Argumente, ihn zu nutzen. Also ich habe selber so bei meiner Nutzung gemerkt, nach ein, zwei Tagen war ich dann, wenn ich einen Editor brauchte, wieder bei VS Code. Ich könnte mir vorstellen, wenn mein Standard Sublime wäre, dass ich das vielleicht als Alternative nehmen würde. Aber es hat mich jetzt nicht so. Der ist nicht schlecht, aber der hat auch nicht irgendwie die Argumente für sich. Also das Collaborator-Feature habe ich jetzt überhaupt nicht ausprobiert, weil ich keinen kenne, der das sonst hatte. Der war ja auch vorher nicht in meiner Bubble. Also das kann sein, dass das so ein Argument ist. Da müssten wir aber auf die Linux-Variante warten, dass die Sandra und ich den mal ausprobieren. Und ja, der hat halt Language Server Support, das hast du in jedem, sogar mein NeoVim hat Language Server Support. Also das ist inzwischen kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Und also ich habe einfach gemerkt, dass ich ihn nicht so geöffnet habe. Also ich hatte ihn immer, ich habe ihn sehr prominent bei mir auch installiert und alles. Aber, und der ist auch nicht schlecht, aber er hat sich halt einfach nicht so durchgesetzt. Ne? Also das ist so, ja, ist
Aber
halt
fehlen dir
da.
Feature? Fehlen dir noch Feature? Weil das ist, glaube ich, noch eine Alpha-Version, ne?
Ja, ist eine Alpha oder Beta, also ich würde ihn jetzt auch nicht so irgendwie. Ich kann nichts Schlechtes sagen, aber es ist halt ein Editor und was ich mir eigentlich erhofft hatte, weil sie es auch auf der Werbungsseite so beworben haben, wie unglaublich schnell das Ding ist, ne?
Ja.
Und ich habe mir wirklich erhofft, sehr snappy Software. Also ich öffne den übers Terminal, der Ordner ist offen, die Datei ist offen. Ich habe jetzt nicht gemessen, aber ich würde sagen, VS Code startet schneller auf meinem Rechner. Also ich habe jetzt gerade mal, ja, wenn der im Cache liegt, vielleicht ist er dann ein bisschen schneller, aber ich sehe jetzt nicht den Unterschied, dass irgendwie VS Code viel langsamer oder so wäre, oder? Also IntelliJ ist langsamer, aber IntelliJ ist eine IDE, ja?
Ja.
Und also der ist okay, ja? Ja, wenn ich jetzt mehrfach starte, dann geht er schneller auf. Aber dann liegen ja auch, also dann ist ja auch Betriebssystem mit dran. Er hat, glaube ich, keine Plugins oder ich habe keine gefunden. Er erlaubt enorm viel Konfiguration. Was ich nicht so gut fand, war, ist, dass du halt dich direkt mit der Template-Sprache von denen so auseinandersetzen musst. Oder ich habe es andere nicht gefunden. Also ich hätte
Ja, okay,
eigentlich
das ist
gerne so
doof.
am Anfang mal so ein bisschen Settings geklickt und nicht eingegeben. Ja, damit ich mal, sagen wir mal, so einen Editor bekomme, mit dem ich mich dann auch sehr wohl fühle. Und danach kann ich immer mich noch mit Template-Sprache beschäftigen. Also, ja, also er ist jetzt ist nicht schlecht, aber er hat jetzt noch nicht die VS Code-Hürde geknackt bei mir. Ne? Du
Okay,
merkst es ja
dann.
selber, also vielleicht beschreibst du das am besten, wenn du so merkst, ich öffne das Ding einfach nicht. Ne? Also es ist kein aktives Dagegensein. So wie man halt seine Programme hat, die man benutzt und andere Programme, die versauern halt so vor sich hin.
Ja, genau. Also, ich meine, ich bin mit Sublime ja auch jetzt zufrieden. Und ja, und deswegen, ja.
Und ich meine, man darf man nicht vergessen, ich glaube, das macht es vielleicht für so ein Tool noch mal schwieriger. Die treten halt an gegen fertig eingerichtete Editoren. Also dein Sublime wird auch so konfiguriert sein und so aussehen, wie du das haben willst. Und jetzt startest du hier bei null Plugins, habe ich wie gesagt keine gefunden. Also kannst du ihn auch gar nicht so customizen.
Ja, das ist halt doof.
Ja, und
Aber
dann, ja.
vielleicht müssen wir denen nochmal eine Chance geben, wenn er aus dieser Alpha-Beta-Variante raus ist, dass man auch Plugins halt da dann rein installieren kann.
Genau, da muss man gucken. Und da müssen die jetzt sich auch was Schlaues einfallen lassen. Das wäre ja eigentlich am cleversten, wenn die irgendein Ökosystem da kapern würden, was Plugins angeht.
Ja, ich meine, Atom, das ist noch da, ne? Das ist jetzt nicht, dass jetzt die Plugins alle weg sind, ne?
Aber die waren doch alle webbasiert, oder? Waren die nicht JavaScript-basiert, die Plugins? Dann müssten die ja, also dann muss ich überlegen, dann habe ich jetzt meinen superschnellen Editor in Rust oder was er war geschrieben. Und dann gehe ich hin und sage, ach übrigens, jetzt lade ich die langweiligen anderen Sachen da rein. Ne? Also, Michael, also ich bin da
Ja, gut,
noch skeptischer.
die Argumentation ist schon gut, aber sag mal so, du könntest auch so eine Hybridlösung fahren, ne? Du nimmst erstmal das bestehende Ökosystem der Plugins und auch wenn das ein Tick langsamer ist. Und dann baust du halt eine eigene Plugin-Ökosystem auf Rust halt auf, ne? Und
Ja.
die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob der mal später mal kostenpflichtig werden soll. Ich frage, ob sie da dann schaffen, halt da Plugins zu. Dafür zu schreiben, also Entwickler für Plugins zu finden, ne?
Ja,
Du brauchst auch
und
eine Community drumherum, nur, ne?
genau, und ich wüsste jetzt gerade, also es fehlt mir so ein bisschen noch das Motiv, also. Es ist aber noch sehr früh. Ne? Also wie gesagt, ich will das wirklich. Also es ist noch ein sehr positiv gesonnener Ersteindruck. Aber sie haben natürlich auch, ich sag mal jetzt für mich das Problem. Ich werde jetzt nicht öfters öffnen. Ne? Also ich werde den immer mal wieder öffnen. Irgendwann verschwindet der aus meiner Taskleiste, weil der Platz da ist limitiert auf Programme, die ich häufig verwende. Ja. Und ja, da muss man halt gucken. Also vielleicht sind sie zu früh. Also, aber macht euch euer eigenes Bild auf jeden Fall. Falls einer von euch sagt, ich will diesen Editor unbedingt ausprobieren und ich habe einen Mac, ihr wisst, wo ihr mich bei Mastodon findet oder ihr Ready for Review findet. Und wenn ihr dann neugierig mal seid, euch euer eigenes Bild machen wollt, ist ihr das Beste. Schreibt uns gerne. Ich glaube, 10 Invites habe ich und die haue ich gerne raus.
Ja, wunderbar. Dann haben wir da was. Ja. Ja, schön, schade an der Stelle. Aber gut, aber ich finde es zumindest gut, dass Leute sich dafür suchen, dass man Visual Studio Code da nicht so den Platz da alleine da lässt. Ist es eine Option für dich, dass man als Default-Editor, wenn du Textdateien doppelklickst, dass dann der aufgeht?
Ich hab, weißt du, wie selten ich sowas, so Dateien öffne?
Okay, gut.
Ich weiß gerade gar nicht, was mein, wenn ich eine Textdatei habe. Wo habe ich denn Textdateien? Ich habe hier einen Java Error in irgendwas Log. Was ist denn das? Aber ich habe quasi nie Textdateien.
Okay.
Ich habe fast nur Markdown-Dateien und die öffne ich eigentlich alle. Na, wie heißt es? Übers Terminal. Ich gehe jetzt mal extra hier für den Podcast da manuell in den Ordner. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich...
Ja, also das ist auch nicht meine Arbeitsweise, weil ich gehe halt auch Kommandoline, Ordner und dann sage ich Sublime, also ST Punkt und dann geht bei mir das Sublime auf und da habe ich alles drin, was ich brauche.
Also wenn ich im Markdown-Datei anklicke, geht Xcode auf.
Echt jetzt? Okay.
Ja, und das, ich habe aber auch ein eigenes Markdown-Programm eigentlich, das könnte man sonst mal als Standard da vielleicht setzen. Warum geht denn nicht der auf? Oh, naja, interessant.
Okay. Live dabei, wo Daniel sein Setup mal anpasst.
Aber wie gesagt, das ist halt einfach, ich mache das immer übers Terminal, ne? Also das
ja,
ist,
ich mache es auch übers Terminal, alles gut. Also da, ja. Da sind wir, da ticken wir gleich, Daniel.
Also ich kann das gerne ändern, das würde die Nutzung nicht nach oben treiben.
Ja. Nein, ich möchte dich nicht aus deiner Komfortzone raus.
Habe ich aber Glück gehabt.
Ja, so bin ich. Manchmal bin ich, habe ich auch, kann ich auch Gnade walten lassen.
Ja, habe ich ja Glück gehabt.
Ja.
Sehr schön. Hm. Das war Ramsch aus dem Internet noch nicht ganz, denn ich habe noch ein schönes Tool, das nennt sich der Test-Adblock oder Adblock-Test. Ist irgendwo mir beim Mastodon über den Weg gelaufen. Das ist eine Webseite, die ist auf GitHub gehostet, also ihr könnt euch den Code auch angucken. Und die könnt ihr bei euch im Browser aufmachen, um zu gucken, welche Tracker noch durchkommen.
Ja, cool.
Also das ist, hast du es mal gemacht?
Ich habe es mal gemacht und bei mir kam so gut wie gar nichts durch. Also ich bin wohl safe.
Bei wie viel bist du denn?
Oh, das kann ich jetzt nicht warten. Seid live dabei, wo ich das nochmal ausprobiere.
Geht ganz schnell, ich habe es nämlich auch gerade gemacht.
Ja. So, zack. Ah, okay. Auf den Rechner sieht das nicht so gut aus wie bei den anderen Rechnern. Da muss ich wohl nochmal nachschärfen.
Aha, aha, aha.
Aha, aha, ja. Dann merkt man, wo ich am meisten habe. Also, ja, nee, hier muss ich nochmal nachschärfen. Gut, dass wir es nochmal gemacht haben. Auf den anderen Rechner sieht es besser bei mir aus.
Wie viel also bist bei du jetzt 20, gerade?
Also, ich bin bei 20%. 30 werden geblockt, 117 gehen bei mir durch. Das ist ein bisschen viel zu viel. Ich bin total erstaunt.
Das ist,
also eigentlich habe ich hier...
Ja.
Ich bin, weil eigentlich habe ich hier hier Blocker an ohne Ende. Gut, da muss ich nochmal nachschärfen.
Also ich bin bei meinem Rechner, da habe ich drauf primär Ghostory. Da bin ich bei 73% und auf meinem iPhone habe ich sogar 87%.
Das auf dem iPhone, das muss ich mal vor. Also sag mal so, ich habe, weil ich habe hier mehrere Sachen. Ich habe nämlich da mal das U-Block Origin drauf. Dann den Privacy Badger. Und das war's.
Ja, aber und du bist ja auch jetzt noch im Firefox, ne? Also der ist doch.
Ja, eben, das bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass das jetzt, muss ich nochmal, oder ich habe irgendwo nur noch drauf geklickt, weil der mein U-Bahn, das Lustige, mein U-Bahn Origin, der zeigt mir hier an, dass er hier blockt und das Page 60%.
Das ist interessant, weil ich bin an meinem Firefox auch jetzt bei 32% und da habe ich auch Ghostory drauf.
Und also bei Safari blockt er dir mehr, oder wie?
Ja, bei Safari bin ich bei 73 jetzt gerade. Komisch, eben war ich bei 73. Und ja. Und hier habe ich auch noch, na gut, das macht nur Cookies weg. Interessant. Also hier geht, also geht richtig. Das wüsste ich ja gern mal, woran das jetzt liegt. Also
Wir werden das nachverfolgen.
ja.
Aber das hätte ich erwartet, dass das. Also ich habe noch mal auf einem anderen Rechner das gemacht, aber da habe ich, hab ich dann, da habe ich, hab ich den, ach, wie heißt der nochmal? Diesen Chrome-Verschnitt
Brave.
Brave drauf und da war die Zahl höher.
Der macht ja auch von sich aus schon mehr, ne?
Ja. So, das wird nachverfolgt. Das hat
Ja.
mich jetzt an meine Ehre gepackt.
Ihr könnt ja auch mal gucken. In den Shownotes ist der Adblock-Test drin. Und sagt uns auch mal bei Mastodon, wie viel Prozent ihr habt und was ihr so nutzt, um Adblocker und sowas zu blockieren. Also welcher Browser und welche Erweiterungen da so drin sind. Vielleicht finden wir ja was Cooles für Ramsch aus dem Modem.
Das ist wohl wahr.
Sehr schön. Und das war auch schon die Kategorie. Das
Ja,
heißt, wir
ging.
cruisen weiter zu den Themen.
Genau, wir haben heute zwei Themen dabei. Und denn der Daniel war fleißig am Blogpost schreiben. Also Daniel, ich fühle mich echt schlecht, ne, wenn ich jetzt jeden Tag von dir so einen Link schräge, ich habe einen neuen Blogpost.
Ich frage dich, also so ist es nicht. Ich frage dich ja immer nach deiner Meinung erst vorher, bevor ich es
Ja, ich
veröffentliche.
weiß, ich weiß. So ist schon, aber wenn du schon nach meiner Meinung fragst, das heißt, du bist ja schon gut wie fertig. Also.
Ja, klar.
Deswegen, aber ich fühle mich da trotzdem schlecht, weil ich die letzte Zeit überhaupt zum Blogpost überhaupt nicht komme.
Ich habe auch noch einiges in der Pipe. Also ich habe auch beim Mastodon gefragt, ob
Ja,
wir noch was
mach mich noch
machen.
schlechteres Gewissen.
Ja, ich mache das ganz gerne. Ich habe einfach jetzt gerade Themen, die ich so, wo ich drüber schreiben will. Und
Ja.
ich habe auch gerade Spaß, immer mal wieder ein bisschen an dem Blog zu schrauben. Ja.
Ja, alles gut. Ich freue mich, dass du Themen hast, weil das füllt auch hier bei uns den Content. So ist es ja nicht.
Es hat mich jetzt total überrascht, dass du, also es kam von dir, dass wir drüber sprechen, gleich zu meiner Verteidigung. Ja.
Ja, ja, mal, wenn ich sehe, dass jemand Content, was interessant ist, das kann man ja gleich mal wiederverwerten.
Habe ich ein Glück gehabt, das ist sogar
Ja,
interessant. Und ich muss der Sandra nicht mal Geld dafür geben.
genau. Und zwar kommen wir zum ersten Thema. Es geht um Strategy versus Tactics in Software Development. Und ja, Daniel, was hast du dazu geschrieben?
Ja, muss ich gerade mal selber auf. Nein, es ging so ein
Also Daniel, wir
bisschen, also
müssen.
ich erzähle ein
Wir
bisschen, wo es herkommt und dann,
ja.
was der Gedanke war. Der Gedanke kam ein bisschen daher, dass ich mit einem Kollegen über dieses Thema gesprochen habe, dass du, wenn du in einem Softwareprojekt hast, bist es eigentlich zwei Arten von Entscheidungen gibt, also unter anderem, die du täglich oder die immer wieder treffen und die erstens einmal sind das strategische Entscheidungen und das andere sind taktische Entscheidungen. Und ich versuche es in einfachen Worten zu sagen, Strategie ist halt dieser der große Ansatz, ne? Also wie mache ich meine Softwarearchitektur? Was sind die Sprachen, die ich oder was ist die Sprache, die ich einsetze? Mit nach welchen Patterns oder welchen Architekturpatterns arbeite ich? Bin ich in der Cloud oder mache ich das on-prem oder keine Ahnung was? Das sind so strategische Fragen, die sich ein Unternehmen hoffentlich irgendwann mal gestellt hat und die ich ja irgendwann beantworten muss. Und das andere sind taktische Entscheidungen. Das sind nämlich eher die kurzfristigen Sachen, eigentlich eher, wenn es Richtung der Lösung oder gegen Richtung einzelne Probleme geht. Ja? Also wenn ich nicht bei der Programmiersprache bin, sondern vielleicht bei einer Library, ja, wobei auch Libraries und Frameworks vielleicht sogar eher Strategien sind als Taktik. Da kann man dann drüber sprechen, da habe ich auch ein Follow-up drüber geschrieben. Sondern oder Coding-Standard ist, glaube ich, auch ein ganz gutes taktisches Thema. Ist, glaube ich, für die IT-Strategie eines Unternehmens nicht ganz so wichtig. Aber ist eine Taktik, die ich ansetze. Und je nachdem, wie ich das mache, hat das halt auf mein tägliches Business eine Auswirkung. Oder? Und was ich halt geschrieben habe, ist, dass es wichtig ist, da diese Balance zu finden, dass du halt, wenn du nur in der Strategie unterwegs bist, dann bist du irgendwann im Elfenbeinturm und malst tolle Diagramme. Ja, und unter dir brennt alles. Weil, ja, es nichts in die konkrete Umsetzung gehst. Wenn du aber nur im Taktischen bist, also jedes deiner Tools hat ein neues Framework oder eine neue Programmiersprache und einmal bist du in der Cloud und einmal bist du auf dem Raspberry Pi am Laufen, dann hast du auch Chaos. Ne? Und ich habe das so ein bisschen mal versucht, so beides so ein bisschen einzuordnen und das im Artikel so ein bisschen erklärt. Ja. Was denkst du denn dazu?
Also dieses Denkweise ist eigentlich nicht neu, weil das siehst du ja in der Softwareentwicklung schon in anderen Bereichen, dass sich die Leute darüber Gedanken machen. Also wenn du Architektur machst, da gibt es ja auch dieses Konzept von Makro- und Mikroarchitektur. Also es geht halt darum, was wird halt unternehmensweit halt festgelegt an Architekturvorgaben, also Makroarchitektur und Mikroarchitektur, was dann die einzelnen Teams halt entscheiden können. Und das ist halt, das ist jetzt nicht, hat jetzt einen anderen Namen, aber geht halt in dieselbe Richtung, dass du das große Ganze im Blick hast und das kleinere. In Domain-Driven Design, das ist jetzt, können wir sagen, okay, ob du Domain-Driven Design, das wäre jetzt eine strategische Entscheidung unternehmen, ob du es machst. Manche würden auch sagen, das ist eine taktische. Aber wo ich darauf hinaus möchte, ist, dass auch in Domain-Driven Design auch von Statical und Tactical Vorgaben halt gesprochen werden. Also was muss man eher strategisch betrachten und was muss man eher taktisch halt betrachten? Also das ist dieses Pattern, ist halt begegnet uns ganz oft, auch wenn das mal auch unterschiedliche Namen halt hat.
Genau, und ich würde halt sagen, DDD kann Strategie oder Taktik sein. Das ist nur schlecht, wenn es eine Taktik ist, weil wenn es nur ein Team gibt von 10, die DDD machen und alle anderen sagen, ist uns egal, dann weiß ich nicht, ob das so erfolgreich ist, aber ich will jetzt auch nicht mit den DDD-Experten hier anlegen. Ich glaube aber, dass das schon besser eine strategische Entscheidung ist, die ich in Gänze treffe. Ja. Und es geht halt auch teilweise ineinander über. Also ich... Ne, also je nachdem, welchem Kontext ich bin, sind Entscheidungen eher Strategien oder Taktiken. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo ich da gerade bin.
Genau, also die Idee wollte ich eher nur darauf hinaus, dass das auch wenn du im Kontext die Idee bist, auch so grob granulare Entscheidungen treffen musst oder eher klein, fein granulare Entscheidungen. Auf das wollte ich hinaus. Mhm. So, ansonsten, ob das halt klug ist, ja, es ist total klug, deine Mischung zu finden, denn ich habe auch Projekte gehabt, wo man zum Beispiel keine strategische Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ja, jedes Team kann machen, was es will. Das ist dann halt, kam ein Wuchs an Technologien, wo dann Frage ist halt, okay, wer soll das denn alles warten? In die Zukunft, wenn mal die Leute, die das Know-how haben, halt nicht mehr da sind, ne? Und dann ist es, finde ich, schon aus Unternehmenssicht schon, auch wenn das jetzt nicht fancy klingt für einen einzelnen Entwickler, zu sagen, okay, wir machen jetzt Java, ist ja schön und gut, dass Kotlin jetzt gerade gehypt wird, aber wir wollen halt jetzt nicht diese strategische Entscheidung oder die Leute da investieren, halt auf Kotlin zu setzen, sondern wir machen halt Java, ja. Und das kann ich jetzt als einzelner Entwickler halt doof finden. Aber das ist dann halt so die strategische Entscheidung, was ich dann aus Unternehmenssicht dann auch nachvollziehen kann.
Ja, und ich würde sogar sagen, selbst wenn es eine taktische Entscheidung ist, dass das Team also das selber nochmal ändern kann, oder sagen wir mal nur das Framework ändern kann, das eine nimmt Springs, andere nimmt Quarkus, muss man ja die Strategie drumherum immer so ein bisschen mitbedenken. Wenn ich das einzige Team bin, das jetzt Kotlin einsetzt, könnte das, also vielleicht ist das bei Java und Kotlin jetzt nicht so eine Sache, aber je weiter diese Entscheidungen auseinander sind, desto mehr Auswirkungen kann es auf die Firma haben. Wenn ich auf einmal zwei Tech-Stacks, weil ein Team will halt unbedingt Go machen, während alle anderen Java machen. Ja, du musst auf einmal für zwei Teams hiren. Du kannst zwischen den Teams nicht die Leute ohne Probleme hin und her schieben. Und das kann echt ein Problem sein. Ich glaube, wo es richtig kritisch werden kann, ist, wenn du auf einmal in einem Team was neu entwickeln kannst, und da sind ein paar Leute sehr laut, weil sie unbedingt irgendeine Entscheidung herbeigeführt haben wollen, weil, hey, ich muss unbedingt das in Assembler schreiben, weil es geht nicht schneller. Ja, und das ganze restliche Team leidet drunter, weil es, keine Ahnung, was in die andere Richtung geht als die eigentliche Firmenstrategie, die da, keine Ahnung, wie auf Java ist oder so, ne?
Ja. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen, ja, dann würde man sich ja nie bewegen. Also wenn zum Beispiel du die ganze Zeit auf On-Prem bist und willst du doch mal Richtung Cloud sich bewegen, Dann würde man ja irgendwie abweichen. Aber dann, da halte ich dagegen, okay, es kann ja eine Unternehmensstrategieentscheidung sein, dass man einen Teil on-prem macht und einen Teil auf Cloud. Und dann muss man halt dann, dann in einen einzelnen abwägen, ob man das on-prem oder in die Cloud halt schieben möchte. Das kann ja auch, es kann ja auch Anwendungsfälle, dass man, es ist in Ordnung, Hybridfälle. Also das ist auch hier kein Schwarz und Weiß. Was wichtig an meiner, an der Stelle finde ich, das sollte eine bewusste Entscheidung sein und nicht, weil ja, auf einer Konferenz X und Z wurde gesagt, wir müssen das halt machen. Und
Außer
so ein
Sandra oder
FOMO.
ich schlagen was vor auf Konferenzen.
Genau.
Dann könnt ihr blind in die Richtung laufen. Ne? Nein, bitte nicht. Aber
Ich hoffe, die Leute hinterfragen mich auch.
ja, ich würde mich immer hinterfragen. Das ist ja das, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ne? Also ich bin jetzt on-prem und jetzt ist auf einmal das Thema Cloud. Ich finde, das lässt sich wunderbar mit Strategie und Taktik besprechen. Also das. Das Thema, dass die Firma hat erstmal die Strategie, wir machen das on-prem, weil wir haben auch gar keine Erfahrung mit on-cloud und so weiter und so fort. Ne? Wir sind da jetzt erstmal nicht beweglich. Es spricht ja nichts dagegen, dass ein Team mal einen Testballon startet, ganz bewusst und sagt, wir machen jetzt mal ein Investment oder die Strategie unserer Firma ist es da auch mal Zeit für so ein Investment zu haben und jetzt schauen wir mal, was wir in der Cloud machen können. Und dann können sich ja aus Taktiken auch neue Strategien ergeben, weil vielleicht so ein taktischer Move ganz gut war, dass es sich lohnt, die Strategie da ein bisschen anzupassen. Aber das geht halt auch nur dann, wenn ich das, sagen wir mal, vom Team nach oben babbeln lassen will, wenn das Team da einig ist. Ne? Wenn das Team sagt, ja, hey, wir wollen mal in die Cloud gehen, wir machen das jetzt mal so, dass drei von uns in den Cloud-Prototypen was rein investieren können, wir anderen covern das restliche System währenddessen. Und wenn wir was präsentieren können, dann können wir gucken, in welche Richtung es geht. Und es kann natürlich trotzdem heißen, oh, es passt nicht oder es geht nicht in die Richtung. Aber es ist schon cool, wenn du diese Strategie dann mit beeinflussen kannst und dann sagst du irgendwann, okay, wir sind jetzt von On-Prem, die nächsten x Jahre migrieren wir in die Cloud. Oder neue Sachen, wenn du noch Cloud entwickelst, keine Ahnung, hängt ja dann davon ab, was man da jetzt genau macht. Aber das ist ja schon eine Möglichkeit. Das Wichtige ist dabei wieder, dass das nicht irgendwie einer ist, der da sehr laut ist und sagt, oder ein nee, oh, ich will aber jetzt unbedingt in die Cloud und es muss unbedingt Azure sein, weil, keine Ahnung, das ist die allerbeste Cloud auf der Welt. Sondern das sollte man am besten im Team entscheiden. Auch, weil die müssen ja alle im Team das mitmachen. Alle müssen sich das aneignen, die neuen Technologien, ja, und wie man damit arbeitet. Alle fangen da irgendwie bei Null an und das ist am einfachsten, wenn es freiwillig mitgemacht wird und nicht, wenn eine Person dann nur am lautesten ist, weil sie unbedingt was anderes machen möchte.
Ja, und auch den wieder hier auch Entscheidungen halt einfach festhalten, ne? Weil Teams ändern sich und damit man der Nachwelt halt zeigen kann, warum gewisse Entscheidungen gefallen wurden, wie sie sind. Und das kein Ansagen kann, der Fall, der damals der Kollege XYZ am lautesten geschrien hat.
Wir müssen dringend mal über ADRs sprechen. Ich bin so ein riesiger Fan davon. Und es liegt auch daran, dass ich über dich noch mal mehr kennengelernt habe. Weil das ja das, worauf du hinweist. Dieses Entscheidungen. Und warum haben wir eine Entscheidung getroffen? Das ist so gut, wenn man das ordentlich dokumentiert. Und das hilft Teams so ungemein. Weil irgendwann kommt die neue Person und fragt, warum ist hier alles so? Ja. Warum
Pink.
macht ihr das nicht so? Und wenn du nicht immer wieder in diese Diskussion rein willst, die sich jedes Mal, jedes Jahr, jedes halbe Jahr wiederholt, sind ADRs eine sehr gute Lösung.
Ja, lass mal eine Folge dazu machen.
Wir schieben die Karte
Genau.
höher. Genau, aber das Wichtige ist es, und ich glaube, das ist auch in einer Strategie ist irgendwie, das betrifft schon den Entwickleralltag. Also jedes Mal, wenn ihr sagt, hey, wir machen jetzt wir entwickeln was Neues oder wir haben im Team die Möglichkeit, was Neues zu bauen, kollidiert ihr eigentlich ein bisschen mit der Firmenstrategie? Irgendwie beeinflusst ihr euch. Und ihr könnt natürlich über lokale Taktiken da drumherum arbeiten, aber das kann Auswirkungen haben und da sollte man sich als Team Gedanken machen, dann kann man da sehr viel bewegen. Man kann aber auch viel kaputt machen, ne?
Ja, jetzt ist die Frage halt, wer die Strategie halt vorgibt, ne? Das ist ja auch noch ein interessantes Thema. Natürlich könntest du diesen Elfenbeinturm-Architekten haben, der die Strategie vorgeben, oder der Head of Engineering. Aber auch da könnte man ja auch als Kollektiv durch durch Befragung der Teams oder dass die Teams sich zusammentun und sich da Gesandte schicken, dass die sich halt darüber Gedanken machen und dann über die Teams hinweg halt eine Konsensentscheidung halt herbeiführen. Also genau. da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sache halt rangeht. Natürlich kann man das, also hört sich mal so als Strategie, Unternehmensentscheidung, dass jemand von oben herab das runtergibt, aber was ich mit sagen möchte ist, auch da gibt's halt Möglichkeiten halt, auch die Teams halt damit einzubinden.
Also wenn ihr in der Firma seid, wo sich einfach der Tech-Stack Perl, keine Ahnung, etabliert hat, dann ist das eine Firmenstrategie inzwischen, weil euer Staffing wird sich danach ausrichten. Die Leute sind darauf spezialisiert. Ja, das ist dadurch Strategie geworden, egal wer das entschieden hat. Wenn das mal vorher 5 Entwickler waren und jetzt sind es 500, ist es genauso eine Firmenstrategie, wie wenn das der Head of Engineering war, der von seinem Eiffelturm, sag ich schon, von seinem Elfenbeinturm runterkam, um die neue Architektur zu verkünden. Und da kann man halt Einfluss drauf nehmen. Ich würde jetzt nicht irgendwie von Expertise Perl in komplett ans Ökosystem wechseln, aber auch da gibt es ja Frameworks oder neue Dinge, die man ausprobieren möchte. Und das, wie gesagt, ich glaube, dass man das aus dem Team heraus bewegen kann. Ich würde immer empfehlen, es offen zu kommunizieren, also Richtung PM, und wenn es ein Head-off irgendwas gibt, auch in die Richtung nach dem Motto, hey, wir wollen das hier ausprobieren. Das ist so gehen wir damit um, so bauen wir das jetzt aus und das sind unsere Erfolgskriterien. Ähnlich wie wir letzte Folge gesprochen haben, was Frameworks angeht, dass man sich ganz klare Ziele setzt, wo man messen kann, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Und dann lässt man sich daran messen und mit den Ergebnissen kann man dann halt dann eine Auswirkung haben. Und entweder zeugt man in der flachen Hierarchie die anderen Kollegen, dass es doch on-prem viel cooler ist als dieser ganze Lambda-Kram. Oder man hat Unternehmenspräsentationen. Das hängt ja immer davon ab, in was für einem Unternehmen man da gerade sitzt und wie das bei euch da funktioniert.
Das ist so wohl wahr.
Genau.
Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema.
Genau. Da warst du schuld dran.
Ja, ich genau. Wir spinnen jetzt, was ist was? Denn der liebe Daniel hat einen Blogpost, also die ganze Blogpost kriegt ihr natürlich in den Shownotes abgeliefert, einen sehr lesenswerten Artikel über Developer Experience geschrieben. Ach, bitteschön. Und ich hatte halt das Feedback gegeben, eigentlich müsste man, also ich vermisse die Abgrenzung zu einem Plattformteam, weil viele Sachen, die du da beschreibst, was das DevEx-Team machen sollte, in den Projekten, wo in meiner Bubble, wo ich unterwegs war, auch Teil vom Plattformteam halt übernommen worden ist. Und dann waren wir auch schnell in der Diskussion halt, was ist dann DevOps? So, und deswegen kam jetzt diese Karte drauf, ja, was ist was? Developer Experience versus Plattformteam versus DevOps. Und dann, Daniel, frage ich dich erstmal, was verstehst du unter Developer Experience?
Ja, also in einfachen Worten ist es ein Team, was sich primär damit beschäftigt, die Entwicklungserfahrung, die Developer Experience, für die anderen Entwicklungsteams zu verbessern. Das kann heißen, dass das Team Dokumentation zur Verfügung stellt, über die verwendeten Tools, über die verwendete Architektur oder um verwendetes Tooling, ja, damit andere Entwickler, die neu in das System reinkommen, einen einfachen Einstieg haben. Das können irgendwelche Tools sein, die die Arbeit erleichtern. Das können Automationen sein, also es können sein zum Beispiel Blueprints für CI-Pipelines, würde ich jetzt mal als Beispiel nehmen, für so eine Workflow-Automation, ne, dass ich sage, okay, hey, wenn du bei uns einen Service deployen willst, du kannst hier direkt dieses Image nehmen, da ist alles konfiguriert und hier ist die Dokumentation, wie du das machst. Und der Gedanke ist halt nicht, dass jedes Team selber irgendwie sein Docker-File zusammenschreibt oder seine CI-Pipeline oder sein Ansible-File, sondern dass so ein Team das bereitstellt. Ja, das kann auch heißen, dass das ein Team ist, das andere Entwickler trainiert oder Support liefert. Ja, ich sag mal einfach, was so diese ganze Entwicklungserfahrung für euch besser macht. Alles, was hilft dabei, besser zu entwickeln. Ne? Und das heißt natürlich, man bekommt alles maßgeschneidert schon fertig. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie neue Lambdas irgendwo haben wollt, dann ist das alles schon fertig vorbereitet. Bekommt ihr die Vorgaben entsprechend. Damit habt ihr natürlich eine schnellere Entwicklungszeit. Die Codequalität steigt, weil ihr euch viel mehr aufs Entwickeln konzentrieren könnt. Aber ja, hat natürlich auch ein paar Nachteile, weil man sich natürlich in dem Thema auch ein bisschen verlieren kann. Oder irgendwann das DevEx-Team alles macht und die anderen es nicht verstehen, ja, was da passiert ist. Aber grundsätzlich, und das ist das, ich bin ja gerade in einem DevEx-Team drin, und das finde ich das Coole daran, dass man wirklich aktiv daran arbeitet, dass die anderen Entwickler besser arbeiten können in der Umgebung, in der man ist. Genau, das ist für mich DevEx.
Genau, und ich hatte dann angemerkt, okay, ich kenne das, diese Aufgaben, wenn bei vielen Projekten, wo ich war, halt ein sogenanntes Plattformteam gegeben. Und das Plattformteam hat aber auch noch andere Aufgaben gehabt, nämlich halt die ganzen Automatisierungen halt voranzutreiben, dann auch eine Plattform zu betreiben. In dem Fall war das Plattformteam Hacker das Kubernetes-Team, weil meistens dann Kubernetes als Plattform gewählt worden ist. Und so dass halt die Teams halt alles, was mit Automatisierung, Deployment-Skripte halt auf dieses Team halt ausgelagert haben. Und dann kamen wir eigentlich auf den Gespräch, eigentlich müssen das zwei Teams sein, denn alleine Plattform zu betreiben oder Features für eine Plattform anzubieten, ist ja, kostet ja eigentlich schon mehr, also ist auch schon viel Arbeit, dass man nicht nochmal mit Developer Experience da noch mit reintun sollte. Kann man, ja, aber das ist, ja, kann ich schon da in die Richtung gehen. In der Realität, wo ich mich halt bewege, ist das halt alles ein großer Klumpatsch.
Ich würde aber sagen, ja, dass ihr halt da keine Developer Experience habt, sondern das ist ein Plattformteam, das stellt euch halt Tooling zur Verfügung. Aber ist jetzt, wahrscheinlich schreiben die jetzt nicht zusätzliche Tools oder die richten das nicht ein, sondern die stellen euch ein Kubernetes hin und wenn du Glück hast, noch ein paar Docker-Files. Aber die konzentrieren sich ja eher auf das Bereitstellen von diesem Tooling und weniger darauf, den Umgang mit dem Tooling so einfach wie möglich zu machen, oder?
Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also die haben ja auch schon Helmcharts schon zur Verfügung gestellt oder eine Blueprint für eine Git-Pipeline. Das Problem ist aber, dass halt das, was sie bereitstellen, halt nicht immer das das trifft an Anforderungen, was wir halt gerade hatten. Also zum Beispiel war das ein Beispiel, wo ich hatte, war Helmchart für Spring Boot Anwendung. Jetzt können wir sagen, ja, was ist eine Spring Boot Anwendung? Und wenn man da reingeschaut hat, da stellt sich heraus, okay, für sie ist immer eine Spring Boot Anwendung eine Webanwendung. Aber ich hatte zum Beispiel eine Spring Boot Anwendung, was aber ein Command Line Tool war, ja, was halt über einen cron job halt im Kubernetes halt angesteuert werden musste. Da passte mir halt nicht der Spring Boot Helmchart dazu, ne? Mhm. Und da könnte man jetzt immer diskutieren, ob sie mir jetzt einen neuen Flag einbauen, dass das deren Universal-Helm-Chart das mit abfrühstücken. Habe ich gesagt, das ist eigentlich, ich habe, glaube ich, eine Sonderlocke. Da wäre das halt schlauer, wenn ich einfach mein eigenes Helm-Chart schreibe und dass es genau für meinen Fall halt dann spezialisiert ist.
Mhm.
Andere waren im Teams der Meinung, das muss jetzt das Plattformteam mir bereitstellen, weil die das immer bereitstellen. Und ich sage, nee, also ich hatte da ein bisschen anderes. Beziehungsweise ich selber bin ja auch in einem Plattformteam. Also da merkt man auch, dass das der Begriff Plattformteam halt auch unterschiedlich verlagert wird. Aber ich habe zum Beispiel mit Betreiben einer Plattform nichts zu tun, sondern ich bin dann eher in so eine, ich bin jetzt mal böse, so eine Rudi-Reste-Rampe-Team gelandet. Also alles, was die anderen Teams nicht machen wollen an Entwicklung, dann müssen wir als Plattformteam halt immer dran stehen. Und
ja, aber da ja, siehst du ja schon, dass das irgendwie ein sehr, also so ein Sternchenbegriff ist, wie du es gerade führst, ne? Und
genau.
Ich würde sagen, beim DevEx-Team ist der Schwerpunkt nicht, also wir betreiben kein Ding da. Ja, wir haben zwar überall Zugriffe, ja, und wir können auch helfen, wenn da mal im Kubernetes ein Problem oder sowas ist, aber wir sind nicht das Team, das den Kubernetes hoch und runter fährt im Zweifel. Wir sind nicht diejenigen, die die CI-Infrastruktur halten. Gut, wir haben da jetzt was Cloud-basiertes, aber ne?
Ja.
Aber wir stellen halt Tooling zur Verfügung, damit man damit besser arbeiten kann. Wir schreiben auch manche Skripte selber, weil sie in unserer Umgebung helfen. Wir haben ganz viel auch Trainings- und Support-Sachen. Ne?
Ja.
Und was ich so auch jetzt mal nochmal so als Unterschied so ein bisschen raushöre, weil ich es jetzt gerade auch wieder selber habe, wir haben ja gerade so ein Migrationsprojekt. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich eher diesen Pfad, ne? Also wenn du so eine größere Migration hast, ja, und vor allem, wenn das noch nicht so viele Leute vor dir gemacht haben, du hast ja verschiedene Wege, die du gehen kannst, verschiedene Entscheidungen, die du treffen kannst. Und ich sag mal, wir sind so ein bisschen diejenigen, die den Pfad, die dann mit der Machete durchgehen und schon mal so den Weg so halbwegs ein bisschen freischaffen, weil wir uns Sachen schon mal angucken, Sachen vorbereiten, damit später die Entwickler, die das migrieren sollen, besser damit durchkommen. Und auch
Genau, und
da
das ist
stellen wir nur
toll.
Hilfsmittel zur Verfügung, ne? Also wenn dann einer sagt, ich mache das jetzt aber alles anders, weil guter Grund, ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben nur schon mal was vorbereitet für, ich sag mal, die 95% Standard.
Genau, also und das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, was bei uns zum Beispiel bei uns in dem Plattformteam auch runterfällt, wo ich unterwegs bin, dass wir halt Migration halt vorbereiten und zeigen, wie das halt geht. Und den anderen Teams da halt supporten, was sie jetzt halt tun sollen. Also deswegen sage ich ja, das ist halt dieser Begriff des Plattformteams halt auch gerade, wie du es schon sagst, so ein Sternchen ist. Aber das ist ja auch mit diesen DevOps-Teams, ne? Das wurde ja früher, wurde ja auch, oder was heißt früher, nur vor ein paar Jahren hieß es immer, ja, wir brauchen ein DevOps-Team. Und ich glaube, das, was früher DevOps-Teams genannt ist, das ist eher das, würde ich sagen, das Plattformteam, was an der Plattform betreiben soll. Das war, hieß früher dann DevOps-Team. Und was ich zum Beispiel jetzt unter Plattformteam, was ich jetzt so böserweise so Rudis Resterampe genannt habe, das würde wahrscheinlich bei uns eher das Developer Experience Team halt sein.
Ja, und ich sage mal, wenn du in einer Firma arbeitest, wo es ein DevOps-Team gibt, also eins, dann hast du DevOps nicht verstanden. Weil
Das ist wohl
DevOps ist
wahr.
ja
Das
eine
wohl.
Kultur, also es ist ja,
Ja, genau,
ja.
das ist eine Kulturgeschichte, genau.
Also wenn ihr sagt, wir haben ein DevOps-Team und das macht für uns den Kubernetes, ja, ist der Satz wirklich komplett falsch. Ja, Kubernetes ist richtig. Aber
Ja.
Aber es ist auch schon wieder ein eigenes Thema, weil DevOps heißt ja, dass ich quasi die Teams enable, es komplett alles selber zu machen, von A bis Z. Da könnte noch ein DevEx-Team mithelfen, würde ich sagen. Das muss nicht dann im DevOps-Team drin sein, aber es ist dünnes Eis. Wenn ihr jetzt DevOps-Experten seid, da lasse ich mich gerne klüger machen. Ich würde aber sagen, ein DevEx-Team kann parallel zu mehreren DevOps-Teams existieren, um denen zu helfen mit Dokumentation, Tooling, ja, ein paar Sachen vorbereiten und so, ne? Also einfach so ein Support-Team, was diese Themen angeht. Aber wenn ihr nur ein DevOps-Team habt, macht ihr kein DevOps. Und dann ist das Team eigentlich ein Plattform- oder ein Infrastrukturteam.
Ja, genau, das würde ich schon unterschreiben. Also mir gefällt das, der Begriff eines Plattformteams schon besser als damals, was man DevOps-Teams genannt. Also ich habe auch in einem der letzten Vorträge, die ich gehalten habe zu Kubernetes auch gesagt, da wurde ich meine Meinung gefragt, zu was ich für, zum Titel DevOps-Engineer halte. Und ich habe gesagt, halte ich nichts, halte ich für ein Marketing, um halt Admins halt einen neuen Namen zu geben, der ein bisschen fancier klingt.
Also ja, genau, aber nein, ich finde, du kannst DevOps-Engineer sein, aber dann bist du halt nicht das, was früher der Admin war. Du kannst ja DevOps machen, also und dann bist du ein DevOps-Engineer oder Software, so
Nee,
DevOps-Mensch.
das, nee, da bist du, also die meisten DevOps-Ingenieure, die ich kennengelernt habe, das waren Kubernetes-Administratoren.
Nein, ich meine jetzt gerade von Begriff her, also ich meine jetzt nicht, wen du kennst, sondern ich meine, ich habe nichts gegen den Begriff DevOps-Engineer. Wenn das jemand ist, der auch diesen kompletten Kram macht. Wenn das aber die
Ja.
Person ist, die vor 3 Jahren noch der Datenbank-Admin war oder der Kubernetes-Admin war und jetzt hat der halt eine neue Visitenkarte bekommen und hat DevOps-Engineer draufgeschrieben, dann ist es wieder, nein, ist kein DevOps.
Ja, aber das ist aber, ja, gut, wir können das natürlich so feingranular unterscheiden, aber ich kenne keinen, der alles machen kann.
Das gibt's auch nicht, deshalb ist DevOps Unsinn, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist genau. Also gut, das sind wir einer Meinung. Also die DevOps-Engineers, die sich so nennen oder diesen Titel bekommen haben, das waren halt Leute, die Administration machen. Die haben dann nicht mehr Server-Administration gemacht, sondern Kubernetes-Administration, aber vom Aufgabengebiet hat sich das so wenig halt geändert. Und auch Entwickler, die dann zu DevOps-Engineers gemacht wurden, die wurden halt zum Admins. Gut, die haben ein bisschen mehr Automatisierung halt draufgepackt bekommen, weil sie es aus der Entwicklung halt kennen. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn jemand aus der Entwicklung in die Administration halt nennt, aber man durfte sie nicht Admins nennen, weil das ist irgendwie verpönt, warum auch immer, kann ich nicht nachvollziehen. Und da haben sie halt einen fancy Titel DevOps-Engineer bekommen.
Und ich komme wieder zu meinem DevEx. Ich lasse mich aber auch gerne nachher noch berechtigen, weil ich bin mit Plattform-Team sehr kritisch. Darf es auch gerne gegen DevOps noch austeilen. Gegen DevEx. Ich würde sagen, wenn ich ein Team habe und ich möchte, dass das Team möglichst viel abdecken kann, kann halt ein DevEx-Team dabei helfen, weil es quasi alles, was mit Infrastruktur ist, sagen wir mal, du machst die Vorbereitung, was Pulumi oder sowas angeht, bereitest da Images vor oder hast eine CI-Pipeline, die du vorbereitest, ja. Das kann als DevEx-Team kann das vorbereiten. Das macht dann auch kein DevOps, ja. Das bereitet dir das vor. Und du als Softwareentwickler mit bisschen Basiswissen oder ein bisschen mehr Basiswissen mit Infrastruktur musst dich nicht mit den ganzen Details rumschlagen, sondern kannst halt sagen, oh geil, meine Pipeline, ich kann jetzt hier mein Ansible, Pulumi oder irgendwas reinjagen und dann werden deployed und alles läuft, wie es soll. Dann machst du auch kein DevOps, vielleicht machst du, wenn du es als gesamte Unternehmen siehst, wobei da bin ich ein bisschen vorsichtiger, aber das finde ich, das ist ein guter Workflow und dann machen diese Teams auch irgendwo Sinn.
Würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, in meiner Bubble sehe ich halt eher, dass die Aufgaben eines DevEx-Teams und eines Plattform-Teams halt in Personalunion halt passiert.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist, ne? Aber ich wollte jetzt mal den Schwerpunkt drauf legen, was man so haben möchte. Und DevOps, wie gesagt, dafür bin ich jetzt zu dünn aufgestellt, was den Begriff angeht. Ich habe es nämlich immer so verstanden, dass das wirklich heißt, dass du alles machst und ich kenne keinen Menschen, der alles auf gleichem Niveau kann. Da sind immer Schwerpunkte. Ja, und meistens hast du meistens dann, dass es so, je weiter man von seinem Hauptschwerpunkt weg ist, desto mehr lässt die Qualität nach. Ja, und es geht nicht darum, dass ich irgendwie. Das traue ich uns auch zu. Du kannst im Frontend was fixen und im Backend bist du noch besser und in der Infrastruktur kannst du was fixen und ich kann auch bis zur Infrastruktur was machen. Ja, aber ich würde niemals von mir behaupten, DevOps oder sowas oder so zu sein, weil ich dafür weiß, was noch fehlt und dass es halt einfach Bereiche gibt, wo ich besser mit Leuten zusammenarbeite, die zum Beispiel Infrastruktur ordentlich machen.
Das ist korrekt. Also, sag mal so, die Erfinder von dem Begriff DevOps haben das ja auch immer selber als Kulturbegriff gesehen, ne? Das ist ja das, was daraus aus der Recruiting-Geschichte halt rausgemacht worden ist.
Ja, und das ist halt natürlich, ich weiß, es ist irgendwie doof, wenn man sagt, ich bin das aber gerne. Aber ich glaube, es hört irgendwo auf. Irgendwo lässt die Qualität nach oder man hat halt, keine Ahnung, eine einfache Infrastruktur, ein anspruchsvolles Backend und das Frontend ist total einfach.
Wenn die Leute mir sagen, dass sie Dev, aber die machen doch wirklich alles, weil ich sage, naja, im Frontend bist du nichts am Fixen und im Backend bist du auch nichts machen, sondern du schreibst nur die Deployment-Skripte. Was heißt nur? Also es ist genug Arbeit noch genug, ja, aber und kümmert sich um Kubernetes. Das ist halt auch viel Arbeit, was auch vollkommen okay ist. Aber man sollte sich nicht in die eigene Tasche lügen, dass man eine eierlegende Wollmilchsau ist.
Ja, eben. Außer macht es auch gar keinen Spaß. Also man muss ja irgendwie seine Schwerpunkte rausarbeiten und im Frontend, je nachdem, welche Thematik du reingehst, mach nur mal hier CSS, Mobile First und all sowas. Da kannst du dich auch reinhören. Das ist Fulltime, dass du daran arbeiten kannst. Der ganze Browser-Support, auch wenn da inzwischen alles einfacher geworden ist, ist es ja im Backend und in der Infrastruktur auch. Trotzdem sind das Themen, wo du am besten Experten hast. Ja, und auch dann gibt es ja nochmal andere, die da mitarbeiten, weil du musst nicht nur ein Frontend bauen, du musst es auch konzipieren und du musst es auch designen und das macht seinen Sinn, warum Teams sehr erfolgreich sind, wenn das von verschiedenen Leuten gemacht wird. Und es geht nicht darum, dass nicht jeder irgendwie eine HTML-CSS zusammenklicken kann, was dann irgendwie aussieht. Aber dann liegt die Qualität, ne? Also die Goldstücke sind dann wahrscheinlich woanders in der Anwendung.
Das ist wohl wahr. So, uns würde uns aber auch eure Meinung zu der Geschichte. Habt ihr ein DevEx-Team, Plattform-Team? Wie sehen die Aufgaben bei euch da aus? Sind wir da vielleicht so picky, was die Begriffe angehen? Oder gibt es noch ein ganz anderes Team, was wir noch gar nicht gehört haben?
Bestimmt. Irgendwo müssen Visitenkarten gedruckt werden. Das ist auch eine
Genau.
Industrie, ja. Das
Ja,
muss
okay. Ja.
aufhören.
Ja, der Rubel muss rollen, ne?
Ja. Ich habe übrigens gibt es gerade eine Premiere, kann ich dir schon mal sagen.
Oh,
Ich
warum?
lege jetzt schon den Titel fest für die Folge.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, kannst du gleich mal gucken.
Okay, so kommen wir zum Endspurt, zu unserer Lieblingskategorie. Die lautet.
Oh, jetzt hast du mich, ich bin jetzt so beim Titel. Verdammt. Ich war gerade wirklich bei uns im Tool und habe schon die Folge angelegt und wollte gerade noch mal leicht was ändern. Aber
Okay.
ja, kommen wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und die Folge ist jetzt für mich eigentlich vorbei. Denn Sandra hat viel gelesen.
Ja, aber Daniel, du bist hier, du musst dann deinen Beitrag dazu leisten und mich korrigieren, wenn ich Blödsinn rede, weil das ist ja dein Metier. So, und zwar, ich habe Comics gelesen und ich stelle euch vier vor. Und ja, da bin ich mal gespannt, was der Daniel auch dazu sagt. Fangen wir an mit Fox Machina. Und das ist, ich habe zwei Bände davon gelesen. Und das ist die Vorgeschichte von einem Pen-and-Paper-Spiel, ne? Die erzählt wird. So ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ah, du kennst die Serie auch gar nicht, ne? Also,
Nein, ich kenne die
oh.
Serie gar nicht, aber das ist so komplett.
Krass, dass du es dann trotzdem gelesen hast. Das heißt erstmal Vox Machina. Und das ist ein Twitch-Kanal, glaube ich, inzwischen, wo ich glaube, jeden Donnerstag man sich Pen and Paper angucken kann.
Aber
Ne?
das habe ich das richtig in Erinnerung gehabt. Und ich weiß auch
Beziehungsweise nicht
noch, dass
Vox
A.
Machina ist das, sondern die, die das machen, da fällt mir gerade der Name nicht ein, aber dass die ersten Kampagnen, die die gespielt haben, die Gruppe hieß Vox Machina. Und diese Abenteuer, die kann man sich jetzt bei Amazon angucken, da sind jetzt zwei Staffeln von raus, die relativ gut ankamen. Und da wurden jetzt halt auch Comics rausgeholt. Und weil ich mir vor allem die Serie angeguckt habe, ich habe ja auch, spiele auch gern Pen and Paper und auch ab und zu bei Twitch reingeguckt habe, habe ich mir halt auch die Comics geholt. Das Besondere ist bei denen, dass sie A Critical Role heißt der Twitch-Kanal. Das Besondere ist, das sind alles Synchronsprecher. Das heißt, wenn du denen beim Pen and Paper zuguckst und die spielen da, dann ist das auch schon, macht das was her, weil die richtig in den Rollen und auch mit Stimmen und so arbeiten. Das ist richtig gut gemacht. Und wie gesagt, der Comic ist die Vorgeschichte von der ersten Kampagne, die die gespielt haben. Ja.
Okay, super. Habe ich auch wieder was dazu gelernt.
Gut, dass ich doch noch
Und
nicht
ja, also ich,
Feierabend gemacht habe.
da, genau, also ja, ich habe doch gesagt, dass hier, dass das eigentlich dein Metier ist und ich da einfach jetzt nur die Themen mit meinem Halbwissen davor rede. Aber egal, wie gesagt, ich bin ohne Vorwissen dahin rangegangen. Für mich war das einfach nur, ach, klingt interessant, liest du mal durch. Und ich fand, mega, mega gezeichnet, also schön anzuschauen. Und von der Story her auch super. Also das ging halt darum, wie die Gruppe sich halt zusammenfindet und wie sie ihre ersten Abenteuer bestehen und so daraus halt diese Gruppenzugehörigkeit. Und da sind ganz viele unterschiedliche Charaktere. Da sind Charaktere dabei, die eigentlich, ich würde sagen, nicht sehr teamfähig sind, weil sie sehr misstrauisch sind anderen Leuten gegenüber. Dann gibt es halt Personen, die versuchen die anderen immer ein bisschen zu verarschen, um ihren eigenen Vorteil rauszukriegen. Und irgendwann checken sie halt, dass es vielleicht mal geschickter halt als Team zu agieren. Also es ist total interessant, wie halt auch die Teamdynamik da entsprechend geht. Also es war auf jeden Fall eine kurzweilige Angelegenheit, dieses Comic zu lesen.
Ja.
Also mir hat es gefallen.
Mir auch. Und ich kenne auch die Serie bei Amazon, da kam vor kurzem die zweite Staffel. Die zweite Staffel habe ich noch nicht geguckt, aber kann ich sehr empfehlen. Macht Laune.
Ja, genau. So, und ja, Batman war lange nicht mehr bei uns im Podcast. Deswegen habe ich mir gedacht, es wird wieder Zeit, einen Batman-Comic rauszukramen. Und diesmal war das ein Frank Miller-Batman, nämlich das erste Jahr. Und das war so ein klassischer Batman-Comic. Das habe ich auch sehr genossen. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass jetzt nicht unbedingt Bruce Wayne da im Vordergrund stand, sondern auch eher Gordon, wie er in seine Rolle da auch reinwächst, wie er also erstmal nach Gotham City kommt und den Job annimmt und auch die, ich würde jetzt sagen, nicht die Freundschaft, aber die Partnerschaft zwischen Gordon und Batman halt da entsprechend halt entsteht.
Ja.
Und ja, das ist auf jeden Fall, das ist mal wieder ein Frank Miller-Comic, so wie man es erwartet. Das war ja bei Superman ja nicht so der Fall.
Ja. Doch, der ist auch sehr gut, ja.
So, dann kommen wir zum nächsten, Mrs. Marvel. Und das ist, das war jetzt nicht die original Mrs. Marvel-Comic, die ich bekommen habe, sondern da wird halt, das spielt, glaube ich, wo die original Mrs. Marvel zu Captain Marvel wird, ne? Und dann neuer Nachfolger für Mrs. Marvel gesucht wird.
Ist das nicht, das ist doch Kamala Khan, oder?
Ja.
Die ist, glaube ich, immer Miss Marvel und die andere heißt immer Captain Marvel.
Ach so, weil im Comic wurde mir erzählt, dass Captain Marvel mal Mrs. Marvel war und sie die neue Mrs. Marvel wird.
Stimmt, du hast recht. Uiuiuiui, ja, du hast vollkommen recht. Ja. Ja.
So, und was hier Clou ist, ich glaube, das ist einfach nur Marketing, um halt neue Leserschaften, ist das halt jetzt nicht aus der typischen amerikanischen weißen Schicht, die man zu Superheld wird, sondern halt aus der Migrantenfamilie. Und was hier interessant ist, dass es aus der halt aus Pakistan, also die Migrantenfamilie kommt aus Pakistan. Das heißt, man kriegt auch Einblicke von der Heldin, wie sie ihren Alltag hat. Die hat halt mit anderen Problemen zu kämpfen als so ein typischer weißer amerikanischer Teenie. Und das wird halt auch ein bisschen beleuchtet. Zum Ende hin hat sich das für mich so ein bisschen gelesen wie so eine Fabel. Das heißt, du hast die Geschichte gehabt und am Ende der Geschichte gehabt so nach Motto Recap, was lernen wir denn, was ist die Moral der ganzen Geschichte? Ja. War jetzt nicht so mein, also es war schon interessant von den Figuren her, nur dieses Moralische am Ende, das hätte man sich auch sparen können aus meiner Sicht. Das hätte ich jetzt, ich persönlich nicht gebraucht. Aber ich weiß auch nicht, ob das vielleicht...
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch, je nachdem, welche Leserschaft du damit ansprechen möchtest, dass das wiederum gut ist, dass es gemacht wird. Vielleicht bin ich als Erwachsener jetzt dann auch die falsche Zielgruppe.
Ich glaube, dass der eine jüngere Zielgruppe hat. Den habe ich mir damals gut, ich glaube, ist ja die Orange-Geschichte von ihr.
Ja.
Und die ist nochmal anders als in der Disney-Plus-Serie. Disney-Plus-Serie ist ganz anders von der Origin. Was teilweise daran liegt, dass Marvel das halt in dem nicht anders umsetzen konnte. Ja, auch die Fähigkeiten sind anders in der Serie. Kann man gut oder schlecht finden. Vielleicht solltest du die mal gucken jetzt im Anschluss, wo du Miss Marvel den Comic kennst. Okay. Und ich glaube, es ist eine jüngere Zielgruppe. Das ist ja auch ein jüngerer Held. Und ja.
Ja. Und da macht das eigentlich das Moralisierende vielleicht auch dann mehr Sinn.
Wahrscheinlich war das nochmal ja. Noch mal mit dem Holzhammer, falls man es vorher nicht verstanden hat oder nur ein bisschen geguckt hat.
Ja.
Genau.
So, last but not least kommt wieder eine Black Label Reihe, nämlich Hellblazer. Und das war was komplett anderes. Das ging nämlich eher um Satanismus und Okkultismus. Und da wurde auch mit Toten gesprochen. Und die Geschichte ist von Tony Konstantin. Wie ist es richtig ausgesprochen?
Konstantin, ja.
Ja,
ist der
genau.
Tony mit Vornamen? Der ist doch nicht Tony mit Vornamen, oder?
Ich meine, hieß er nicht Tony mit Vornamen? Oder John?
John. John heißt er.
Okay, dann John. Sorry. Und ja, warum ich ihn gelesen hatte, ich wollte eigentlich DC Horror lesen, aber der liebe Dani hat mir gesagt, Sandra, bevor du DC Horror liest, liest das mal Hellblazer, weil das vom selben Autor ist wie die DC Horror Geschichten, nämlich von Tom Taylor.
Ist das auch von dem Hellblazer?
Ja, ja.
Ich meinte den anderen. Ich meinte nicht Hellblazer.
Okay. Sehr geil. Okay. Ja, dann habe ich jetzt den falschen Tom Taylor gelesen. Macht aber nichts. Das heißt, ich habe noch einen Tom Taylor hier rumfliegen, bevor ich DC Horror lesen soll. Okay, gut. Dann gehe ich nochmal auf Suche. Ihr müsst wissen, ich habe nämlich zwei Umzugkartons mit Comics hier stehen. Langsam muss ich mir hier so ein Archivsystem aufbauen, wo ich was finde. Egal, wo waren wir stehen geblieben? Herr Bläser, auf jeden Fall, das ist wieder drei Bänder, abgeschlossene Story, halt Black Label. Und für mich ist der John eher so ein Anti-Held, was aber der mir recht sympathisch macht, weil er halt so Ecken Kanten hat. Und obwohl er mit dem Teufel Pakt geschlossen hat oder Hilfe sich vom Teufel halt holt, habe ich so doch, merkt man, dass er auf der Seite der Guten steht. Und das ist halt doch interessant, wie er so eine Grenzwanderung an der Stelle halt macht. Auf jeden Fall eine Leseempfehlung.
Ja, was ich meinte, müsste Dark Ages sein.
Ah, die habe ich auch in der Hand gehabt, aber habe ich nicht gelesen, dass es von Tom Taylor ist. Okay, dann muss ich mir das auch nochmal reinziehen.
Aber Tom Taylor ist ein sehr guter Autor. Da hast du, und ja. Hellblazer hat ja jetzt Spaß gemacht, also von daher.
Ja.
Stimmt, das war auch von ihm. Ich habe das komplett ausgeblendet. Aber ja, der hat mir auch gefallen. Ja.
Ja, also ihr seht, die nächsten Comic-Vorstellungen sind gesichert.
Ja, jetzt Konsum muss ich gar nicht, ich konsumiere gar nichts mehr. Ich sammle das jetzt alles, damit ich dann irgendwann. Aber ja.
Also, du konsumierst doch auch, du spielst doch wieder. Oder hast Zeit gefunden zum Spielen?
Ja, 2 Stunden.
Ja, immerhin.
Und da habe ich ein altes Spiel gespielt, was kaum noch weiterentwickelt wird. Also von daher.
Also siehst du, unsere Vintage-Kategorie nimmt langsam Form auf.
Genau, weil das alles Vintage ist, was ich mache. Das könnte natürlich passieren, ja.
Ja, ja. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Feedback, über Discord, Mastodon, Kontaktformular, Brieftaube oder andere Kommunikationswege eurer Wahl. Wir haben da so einige auf Lager. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute.
Genau, ich hoffe, die Audioqualität war okay. Ich muss mir noch was einfallen lassen. Oder die Mikrofondisziplin muss besser werden, weil ich habe ja eigentlich noch ein gutes Mikrofon hier. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Da wird noch ein bisschen, ja, bis zur nächsten Folge ist ja noch ein bisschen Zeit. Mal schauen, was wir uns da einfallen lassen, damit das in gewohnt guter Qualität hier abläuft, damit ich keinen Ärger bekomme im Discord.
Das ist wohl wahr. Ja, lieber Daniel, hat wieder Spaß gemacht?
Ja, wie immer.
Wie immer, genau. Und euch wünsche ich eine gute Woche. Und dann sehen wir und hören wir voneinander beim nächsten Mal.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.